wahnsinnige 2/3. Von den untersuchten 937 Millionen, die man da aufgetan hat, flossen 633 Millionen nur in Deutschland. An wiederum sehr wenige Parteien, die sich das aufgeteilt haben. Und da wiederum mit Abstand am meisten an die Union und an die FDP. Das ist schon Wahnsinn. Warum ist das so? Weil also der Lobbyismus hier natürlich sehr stark ist, stärker als in vielen anderen Ländern. Aber auch deshalb, weil es Obergrenzen in vielen Ländern gibt. Und auch mehr Transparenz gibt. Es gibt nämlich Länder, die haben eine hohe Transparenz bezüglich der Parteispenden, die wir eben nicht haben. Und sie haben eine Obergrenze für Spenden. Und das ist schon mal interessant, dass da doch in Europa große Unterschiede gibt, wie man mit Parteispenden umgeht. Herzlich willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge Lobbyland, das ist ein Buch, ein Podcast, eine Initiative gegen den Ausverkauf und die Demontage der Demokratie. Wir setzen das Thema Lobbyismus mit den politischen Entscheidungen und aktuellen Themen in Beziehung. Wann? Mittwochs, zweimal monatlich, wo? Überall, wo ihr Podcasts hört oder unter www.lobbyland.de. Ihr Lieben, heute Folge 66, Schnapszahl, aber Schnaps ist gerade gar nichts für mich, etwas angeschlagen bin ich. Ich hoffe, wir kommen trotzdem durch die letzte Sendung in diesem Jahr. Vergnügen bereitet unsere Sendung ja auch selten, also vielleicht gar nicht sowas für die Weihnachtsvorzeit. Dennoch sind die Themen natürlich wichtig. Ja, Weihnachtszeit und diesmal auch Wahlkampfzeit. Beides hat viel mit Geld zu tun, weil in der Weihnachtszeit wird der Konsum natürlich nochmal gesteigert und viele kaufen jetzt noch Geschenke ein. Und meistens geht es natürlich da auch darum, dass es Geschenke sind, die was kosten. Und in der Wahlkampfzeit geht es auch um Geld, vor allen Dingen um Wahlkampfspenden und um Parteispenden. Und beides greifen wir so ein bisschen auf. Drei Themen. Das erste ist Charity. Gerade zur Weihnachtszeit natürlich eine schöne Sache, denken viele. Dann geht es nochmal um eine weitere gescheiterte UN-Konferenz, aber nicht die Klimakonferenz. Hauptthema sind aber die Parteispenden. Und wie ist das denn überhaupt insgesamt mit dem Geld der Parteien? Und das ist natürlich nicht nur in der Weihnachtszeit oder in der Wahlkampfzeit wichtig. Ja, ich spreche heute von wir. Warum? Insgesamt steckt natürlich hinter Lobbyland ein kleines Team, aber heute bin ich auch nicht allein beim Moderieren bei dieser Podcast-Folge, denn ich habe Verstärkung mitgebracht, die Magdalena. Herzlich willkommen, Magdalena, bei Lobbyland. Jetzt bist du schon eine ganze Zeit dabei, aber jetzt auch mal in einer Sendung.
Ja, danke, Marco. Ja, ich bin selbst Lobbyland-Hörerin der ersten Stunde und mache es schon seit einiger Zeit für den Podcast im Bereich Social Media mit. Ich selbst habe ursprünglich mal Agrarwissenschaften studiert und da ist Lobbyismus natürlich schon immer ein großes Thema gewesen für mich. Wenn man zum Beispiel an die europäische gemeinsame Agrarpolitik denkt, das ist ja so der größte Posten in der EU. Und umso mehr freue ich mich heute auf die Co-Moderation zum ersten Mal und damit schon zu unserem ersten Thema.
Genau, diesmal nicht die Agrarpolitik, aber wir werden darauf sicherlich im nächsten Jahr zurückkommen. Insgesamt, da gibt es sowieso noch ein paar Sachen auf unserer Agenda sozusagen, wo wir uns genau mit dem Thema auseinandersetzen. Aber jetzt geht es um die drei Themen, die ich schon angekündigt habe. Und wir fangen mit dem Charity-Bereich an. Alle Jahre wieder und gerade natürlich zur Weihnachtszeit und dann noch gekoppelt mit der Wahlkampfzeit, ist das ja so ein beliebtes Thema bei Politikern. Meistens sieht man dann die fleißigen Politiker, die sich dann einmal in den 4 Jahren oder einmal im Jahr ihre Schürze umschnallen und dann zur Tafel gehen und zeigen, was doch für tolle Politiker, engagierte Politiker sie sind und wie sozial sie doch eingestellt sind. Darüber ärgere ich mich übrigens jedes Jahr, da kommen wir nochmal zu. Diesmal ist aber vor allen Dingen eine Spendengala hochgekocht, auch ein bisschen in der Öffentlichkeit. Warum, Magdalena, war das so?
Ja, es geht um die Ein Herz für Kinder Gala. Also das wäre eine Weihnachtsbenefizveranstaltung des aktuellen Springer Verlags. Da treten ein Haufen Prominente auf, aber auch immer Politiker. Findet jedes Jahr statt und sammelt Spenden für bedürftige Kinder. Also Kinderarmut ja hier ein großes Problem. Aber speziell daran war, dass unter anderem Markus Söder, Friedrich Merz und Christian Lindner zu Gast waren, die dann auch interviewt wurden, wie viel sie denn spenden möchten. Und während Christian Lindner und Markus Söder schon 2000 Euro ankündigten, was jetzt mal in Relation zu ihrem Vermögen wirklich ein Kleckerbetrag ist, knüpfte dann Friedrich Merz das dann auch noch an eine Bedingung, also der absolute Gipfel, also an den Wahlausgang der CDU, also pro zusätzlichen Prozentpunkt dann irgendwie 100 Euro oder so. Also je mehr Stimmen, desto mehr würde er dann spenden und das war natürlich total daneben. Ja, aber was ist jetzt eigentlich das Problem mit diesem Auftritt, dass Sie sich jetzt gerade hinstellen und sagen, wir haben ein Herz für Kinder, Marco?
Also erstmal nochmal zu dem letzten, es ist natürlich super, also den Wahlausgang davon abhängig zu machen. Wir haben ja vielleicht so insgesamt, wir sagen dann demnächst auch, also je nachdem, was wir in dem Haushalt einstellen und wie viel der Staat ausgibt oder wie viel Steuern der Staat einnimmt, das hängt natürlich davon ab, welche Stimmen ihr abgibt. Also das ist ja schon geil, das an irgendwelche Finanzen zu knüpfen. Nein, aber warum ich mich da immer sehr drüber ärgere, auch über diese Tafelaktionen, das ist, also jetzt gar nicht, dass es das gibt, auch diese Spendengala soll es von mir aus geben, auch wenn ich Charity immer insgesamt schon für ein Problem halte, weil das ist so ein bisschen, ja, wir spenden Bedürftigen, damit stellt man sich so in so ein tolles Licht. Es ist aber eigentlich gar kein tolles Licht, dass wir in einem zwar reichen Land leben, aber dieses Land, obwohl es so reich ist, sich so viel Kinderarmut leistet. Das alleine ist ja ein Skandal für sich. Jetzt kann der Mensch draußen auf der Straße jetzt nicht unbedingt was dafür, aber der Politiker, der dafür gewählt wird und auch bezahlt wird vom Staat, ja, möglichst eine gerechte Politik zu machen und dafür zu sorgen, dass es eben keine oder möglichst wenig Armut gibt. Das sind die Politiker, die sich dann hinstellen, die alles verhindern, was es so politisch gibt oder mit ihrer Politik sogar dazu beitragen, dass Kinderarmut so groß ist wie in Deutschland und dann aber auf eine Spendengala gehen und so tun, als wenn sie ein großes Herz für Kinder haben. Dabei haben das ja gerade die Politiker, die da waren, bewiesen, dass sie das nicht haben. Und das ist eine Doppelmoralen höchsten Grades. Ich hatte mich ja auch über Olaf Scholz aufgeregt. Das war zur letzten Bundestagswahl, der dann diese Tafel da besucht hat und ansonsten eben auch nicht dafür bekannt ist, dass er viel gegen Kinderarmut getan hat. Und das hat er ja auch in dieser Legislaturperiode wieder nicht getan. Und jetzt kommen die nächsten wie Lindner und Söder. Ja, Lindner war, glaube ich, auch an der Regierung und hat eher verhindert, dass Kinderarmut begrenzt wird. Und zu Markus Söder muss ich eigentlich sowieso nicht mehr viel sagen. Aber stell doch noch mal ein paar Fakten klar, damit das vielleicht noch mal ein bisschen deutlicher wird.
Ja, also im Jahr 2023 galten in Deutschland 20,7% der Kinder unter 18 Jahren als armutsgefährdet. Also das heißt, mehr als jedes fünfte Kind. Und armutsgefährdet ist ja nur so eine statistische Größe, aber die sind dann natürlich auch unmittelbar dann von Armut betroffen. Und die Armutsgründe sind strukturell, das heißt, wer in einer armen Familie lebt, bleibt meistens arm, hat weniger Zugang zu Bildung, Mobilität, Sport, Kultur und so weiter. Und das kann nur und muss auch durch die Politik verändert werden. Das passiert aber nicht. Und jetzt gab es ja in der Ampelkoalition große Ambitionen für eine Kindergrundsicherung. Da waren eigentlich 12 Milliarden geplant. Dann ging man schon runter auf 2,4 Milliarden. Das ist ja mal 10 Milliarden weniger. Und das wurde dann noch als toller Kompromiss verkauft. aber auch davon ist jetzt so wenig übrig, dass das mit Kindergrundsicherung gar nichts mehr zu tun hat. Und jetzt wird natürlich die Nichtumsetzung darauf geschoben, dass die Ampelkoalition zerbricht. Aber wie kann das sein, wenn ja angeblich alle Parteien da was machen wollen? Wie passt es dazu, dass sich jetzt auch Politiker der CDU hinsetzen und sagen, würden sich um die Kinder in diesem Land scheren, wenn sie eben bei dieser Gala sitzen?
Genau, also vor allen Dingen, also das ist halt, es schließt sich eigentlich gegeneinander aus. Also entweder macht man Charity, setzt sich ein, also wie gesagt, ich bewundere die Leute, die zum Beispiel sich bei der Tafel engagieren, die das nebenbei machen und die das sozusagen damit versuchen, das größte Elend zu schlichten, aber dafür waren die Tafeln ja auch eigentlich nicht da. Und die Galas, das ist so ein bisschen auch so ein Hype in den Fernsehsendern, also in den Öffentlich-Rechtlichen dann auch noch, muss man sagen, also die mit Steuergeldern bezahlt werden und die dann irgendwelche Promis einladen und eine tolle Show machen. Und da geht es eigentlich nicht wirklich um die Kinderarmut. Und dann auch noch Politiker, die eigentlich ja mit einem kleinen Gesetz Kinderarmut verhindern könnten, da irgendwie, dass die dann auch noch aufrufen, dass jeder spendet, um die Kinderarmut ein bisschen zu dämpfen, einmal im Jahr zu Weihnachten, das zeugt schon von hoher Doppelmoral. Ich muss eigentlich sagen, mit von Verlogenheit. Aber nochmal zu den Zahlen vielleicht zum Schluss. 12 Milliarden, hört sich viel an, ist auch kein kleiner Batzen. Trotzdem wäre das natürlich bei all dem, was sonst ausgegeben wird, im Haushalt drin. 2,4 Milliarden sind es dann noch nicht mal geworden. Und bei den 2,4 Milliarden wären schon mal viel für Verwaltung draufgegangen. Das muss man immer wissen, wenn so ein Gesetz gemacht wird. Ich finde es aber schon interessant. Also wie gesagt, diese Politiker, die dann da waren, die könnten relativ einfach Entscheidungen treffen, dass es diese Kinderarmut nicht mehr gibt. Und wir sehen ja in unserem Land, ich sage, das ist ein reiches Land, das ist aber natürlich sehr gespalten, weil es gibt immer mehr Milliardäre, die immer reicher werden. Auf der anderen Seite verliert aber die Masse, gerade durch die hohen Preise, Inflation und so weiter, und die Löhne werden eben nicht in dem Maße angepasst. Aber es ist schon Wahnsinn, dass wir Milliardäre haben. Das heißt, die könnten eigentlich, die wachen morgens auf und könnten zum Beispiel entscheiden und könnten sagen, ich kann mein Kapital einsetzen, damit kein Kind mehr hungert in Deutschland, damit kein Kind in Armut aufwächst. Aber sie entscheiden sich dann jeden Morgen dagegen. Gut, die werden wahrscheinlich gar nicht drüber nachdenken, aber dann wäre es eben Aufgabe der Politik, dass da ein bisschen was wegkommt. Und nicht, wie es jetzt wieder Wahlkampfgetöse ist, Habeck schlägt dann vor, dass es eine kleine Vermögensteuer gibt für die Superreichen. Das wird in Bildung gesteckt. Ja, guter Plan. Ich frage mich, waren die Grünen nicht jetzt an der Regierung 3 Jahre? Warum hat er das nicht vorher mal vorgeschlagen? Warum kommt das immer zur Wahlkampfzeit? Ich glaube da kein Wort von. Genauso wie jetzt der SPD einfällt, den Mehrwertsteuersatz auf einige Nahrungsmittel um 2% zu senken. Wow. Also erstens wird das niemanden von Armut abhalten, weil das sind am Ende ein paar Cent auf die Artikel. Und auch das hätte ihnen natürlich früher einfallen müssen. Denn gerade bei den Nahrungsmitteln hätte längst was geschehen müssen bei den Preisen. Aber gut, das zum Thema Weihnachten und Charity. Sind wir nämlich eigentlich schon beim zweiten Punkt, und zwar der UN-COP, aber diesmal nicht die Klima-COP, sondern?
Ja, es ging um die Plastik-COP sozusagen. Also du hast es ja gerade schon gesagt, in der letzten Podcast-Folge ging es um die Klimakonferenz in Aserbaidschan, und nur wenige Tage später gab es dann noch zusätzlich diese Plastik-Konferenz. Also das war eine Sitzung des UN-Zwischenstaatlichen Verhandlungsausschusses, die eigentlich einen rechtlich verbindlichen globalen Vertrag hervorbringen sollte. Und war auch als Abschlusssitzung gedacht. Also da gab es natürlich auch wieder viele Sitzungen im Vorhinein, viele Jahre wird daran gearbeitet. Und ja, jetzt dachte man, oh super, Vertrag, eigentlich. Es sollte da um eine konkrete Begrenzung der Plastikproduktion gehen, den Umgang mit Plastikprodukten und Chemikalien. Und ja, schon bei der letzten Konferenz gab es kein Ergebnis. Das sollte es aber diesmal geben. Aber Überraschung, wieder nicht. weil einige ölreiche Nationen natürlich forderten, sich auf die Plastikabfälle und nicht auf Plastik selbst zu konzentrieren, um natürlich ihre Plastikproduktion weiter oben zu halten. Und nach den UN-Regeln müssen die Delegierten da einen Konsens erreichen, um eine verbindliche Vereinbarung zu treffen. Das heißt, wieder mal warten auf den letzten Blockierer. Ja, können wir leider nicht machen, weil irgendjemand war dagegen. Und da ist es ja schon zum Scheitern verurteilt.
Genau, das ist einer der Probleme, die wir ja auch bei den anderen UN-Konferenzen schon mehrfach angesprochen haben. Und ich habe nicht nur das Gefühl, sondern ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass die angeblichen Vorreiter, die, die mehr wollen, die wirklich verbindliche, also die zumindest so tun, als wenn sie für verbindliche Einigungen sind, genau sich darauf verlassen, dass die Blockierer kommen und sagen, nee, das wollen wir nicht. Und dann sagen, ja, schade, wir haben doch alles versucht. Und dann nächste Konferenz. Und damit diese Hoffnungsindustrie aufgebaut wird, die nicht erfüllt werden kann. Weil man sich natürlich darauf verlassen kann, dass Länder, die zum Beispiel eben mit Erdöl ihr Geld verdienen, am Ende sich da nicht für aussprechen. Und diese Einstimmigkeit dieser UN-Konferenzen natürlich dazu führen, dass es niemals wirkliche Entscheidungen gibt und vor allen Dingen nicht rechtlich verbindliche Entscheidungen geben wird. Selbst wenn man mal eine Entscheidung trifft, weiß man ja, dass sie am Ende nicht eingehalten wird und dass ja es auch keine Sanktionsmöglichkeiten gibt, um die, die sie nicht einhalten, die Vereinbarung, dann zu bestrafen. Und damit ist es sowieso geduldig, was da auf diesem Papier steht. Aber sie schaffen es nicht mal, den Versuch hinzukriegen, weil eben Staaten am Ende blockieren. Interessanterweise dann zum Beispiel meistens Saudi-Arabien, die dann immer diejenigen sind, die blockieren. Das weiß man vorher. Und man weiß vorher, dass sie das tun. Dann kann man entweder versuchen, vorher bilateral mit Saudi-Arabien zu sprechen, oder man lässt diese Konferenzen einfach sein, weil sie eh keinen Sinn haben. Ich habe aber natürlich einen besseren Vorschlag. Man sollte vielleicht mal Konferenzen machen, wo nicht der letzte Blockierer mitmacht, sondern wo man mit denen vorweggeht, die das machen wollen. Und dann kann man nämlich über Zölle und über andere Dinge Saudi-Arabien bestrafen und oder ausschließen von bestimmten Dingen. Aber das wird natürlich nicht getan. Aber worüber reden wir beim Plastik? Das vielleicht noch mal kurz vorweg, auch wenn das natürlich nicht unser Hauptthema ist. Hauptthema ist ja hier in dieser Sendung immer, ja, diese, warum sind diese Denkmuster da? Was ist der Lobby-Aspekt und was gilt es dagegen zu unternehmen? Aber trotzdem ganz kurz noch mal zur Plastik. Wir haben 2022 800 Millionen Tonnen Plastik produziert. Wir haben in der Sendung Lobbyland auch schon darüber gesprochen. 30 Millionen Tonnen davon landen in den Meeren und im Wasser. Aber nicht nur das, Plastikmüll zerstört insgesamt die Lebensräume, setzt sich im Boden ab, nicht nur im Wasser. Überall gefährdet Tiere, Menschen, das ganze Ökosystem. Und einmal in die Umwelt gelangt, baut es sich eben nicht ab. Was passiert mit Plastik? Es wird kleiner. Wir können es nicht zurückholen, sondern es zerfällt in Mikroplastik und irgendwann in Nanoplastik. Und auch das kann man schon überall beobachten. Also man muss jetzt gar nicht mehr irgendwie einen Wal am Strand sehen, dass der den ganzen Magen oder irgendeinen Vogel, einen Gestrandeten, der den ganzen Magen voller Plastik hat, sondern wenn man reinguckt, auch in unseren Körper, lagert sich dieses Plastik überall ab. Schon bei Neugeborenen ist Plastik vorhanden, in unserem Gehirn ist Plastik vorhanden, in unserer Nahrung ist Plastik vorhanden, überall. Und die Wirkung, die negative Auswirkung kann man bis jetzt nur erahnen. So wirkliche Forschung gibt es dazu nicht. Man versucht da weiterzukommen. Und wir machen munter weiter, obwohl wir genau wissen, dass es uns komplett belasten wird. Und wir wissen, wenn wir nichts unternehmen, bis 2050 verdreifacht sich diese schon riesige Menge nochmal vom Plastik. Und das Plastik, wie gesagt, was wir jetzt schon in der Umgebung, in der Umwelt haben, werden wir nicht mehr los. Ja, und das finde ich halt so krass. Also jetzt auch in der Muttermilch wurde Plastik schon nachgewiesen und trotzdem handelt man nicht. Und deswegen nochmal, hört auf mit diesen Cops, ne, die zu allen möglichen Themen, wenn, dann macht ein Thema unsere Lebensgrundlagen. Und da gehört dann auch das Plastik hin und dann trefft dort Beschlüsse, mit denen, die weiterkommen wollen, und sanktioniert diejenigen, die da nicht mitmachen. Das ist die einzige Möglichkeit, um wirklich mal weiterzukommen.
Also der Delegationschef von Panama hat es auch ganz gut auf den Punkt gebracht und sprach dann davon, dass jeder Tag der Verzögerung ein Tag gegen die Menschheit ist. Also es ist nicht nur, ja, man investiert jetzt nicht so viel ins Klima, sondern es ist ja wirklich menschenverachtend, sich da so zu verhalten. Und ja, am Ende also wieder kein Ergebnis, wie bei der COP. Das Einzige, worauf man sich einigt, ist wieder mal wichtige Entscheidungen zu verschieben und die Gespräche später fortzusetzen. Ansonsten alles wie immer schönreden, verweisen aufs nächste Mal. Die Ministerin Lemke bedankte sich zum Beispiel bei allen UnterstützerInnen und sicherte zu, dass Deutschland weiterhin entschlossen für ein ambitioniertes Abkommen kämpfen wird. Ja, und auch der WWF sprach von einem starken Signal für die Zukunft, ist weiter hoffnungsvoll und freut sich auf die nächste, hoffentlich letzte Verhandlungsrunde. Also am letzten Verhandlungstag in Busan hat sich die progressive Mehrheit deutlicher denn je für ein starkes Abkommen ausgesprochen und gegen die blockierenden Staaten positioniert, aber das bringt ja alles nichts, wenn sie weiterhin blockieren können, oder?
Ja, also ehrlich gesagt, das nervt mich mittlerweile am meisten. Dieses Schönreden nach dem größten Scheitern wird immer noch alles schön geredet. Und zwar von denjenigen, die so tun, als hätten sie es eigentlich begriffen und die sagen, wir müssen natürlich eigentlich viel mehr machen, aber leider können wir ja nicht aus den und den Gründen. Es dann aber noch schönreden und wieder auf die nächste Konferenz zeigen. Das ist beim Klima so, das ist bei Biodiversität so, das ist bei Plastik so, das ist bei Armut so, das ist bei Hunger so, das ist bei all diesen Konferenzen, es am Ende schön zu reden. Und ich habe das mehr satt als diejenigen, die das leugnen. Also weil gegen die, die das leugnen, kann man ja kämpfen und die kann man auch ins Abseits stellen. Aber die, die das Schönreden, das führt dazu, dieses Schönreden, dass alle sich wieder zurückhalten und sagen, naja gut, dann müssen wir halt aufs nächste Jahr abwarten. Wir haben ja keine Alternative. Und das machen zum Teil die NGOs, das machen die Medien. Und das machen auch Politikerinnen und Politiker, egal welcher Farbe. Am Ende reden sie es schön und sagen beim nächsten Mal, und wir haben uns ja dafür eingesetzt. Wie fair sie sich wirklich dafür eingesetzt haben, bleibt sowieso in der Blackbox. Und wie gesagt, sie konnten sich ja darauf verlassen, dass es am Ende blockiert wird. Wenn sie sich einsetzen wollen, dann setzt euch mit den Staaten zusammen, die es machen wollen, und dann macht ein Gesetz für diese Staaten und geht voran. Dann glaube ich euch das. Ansonsten kann ich das nicht mehr ertragen. Ja, sorry, das war wieder ein bisschen emotional. Wir kommen zum Geld zurück. Da muss ich meine Stimme sozusagen wieder ein bisschen senken. Außerdem muss ich ja aufpassen. Ich nehme jetzt lieber einen Hustenbonbon. Bist du bereit für unser Hauptthema, für das letzte? Parteien und Geld.
Genau. So, nicht nur die Weihnachtszeit ist die Zeit des Geldausgebens, sondern auch die Wahlkampfzeit ist Spendenzeit. Und allein im November flossen an wenige Parteien nach Angaben des Vereins Lobby Control etwa 2,5 Millionen Euro an Großspenden von reichen Privatpersonen und Konzernen. Weitere Millionen werden sicher folgen und wie viel Geld es wirklich ist und was da noch draufkommt, kann man gar nicht genau sagen. Drei Parteien profitieren von den Großspenden bisher besonders. Keine Überraschung, weil es immer so ist. Die Union und die FDP sind vorne dabei. Aber Aufsteiger bei den Parteispenden der letzten Jahre waren die Grünen. Aber jetzt sahen eine Partei ab, die eher wenig Aussichten auf Mandate hat. Und zwar Volt mit 1 Million Euro. Ja, du hast zum heutigen Hauptthema intensiv recherchiert. Parteien und Geld, Parteispenden. Warum war das so zeitintensiv?
Ja, und das ist eigentlich im Prinzip das erste große Problem dieses Themas. Es ist alles sehr intransparent. Und ich bin mir sicher, dass diese Intransparenz Methode hat, weil man gar nicht will, dass die Menschen möglichst viel darüber wissen und erfahren. Auch deswegen wollen wir das natürlich ein bisschen aufdecken. Das ist sehr zerfahren. Schon alleine bei den Parteispenden, und da bleiben wir jetzt erstmal, Geld und Parteien, da gibt es natürlich noch viele andere Facetten, aber bleiben wir mal bei den Parteispenden. Du hast das schon angedeutet, dass wir noch gar nicht so genau wissen. Also diese 2,5 Millionen, die Lobby Control für November gemeldet hat, das sind nur die Spenden über 50.000 Euro. Weil nur die muss man relativ schnell dem Bundestagspräsidenten oder der Präsidentin in dem Fall anzeigen. Und nur die werden sozusagen gleich benannt. Und da steht dann auch hinter, wer die gespendet hat, diese 50.000 oder über 50.000. Das sind die sogenannten Großspenden. Alles drunter, unter 50.000, wird erstmal nicht gemeldet. Unter 10.000 Euro, und das ist immer noch ungefähr die Mehrzahl aller Spenden an Parteien, bleibt komplett anonym. Da gibt es überhaupt gar keinen Zwang, das zu melden. Die Corona-Party von Spahn, du erinnerst dich vielleicht, Jens Spahn hat ja mal während Corona, als er morgens noch gesagt hat, macht bitte keine Partys und feiert nicht mit so vielen, abends eine Corona-Party gefeiert, wo er vor allen Dingen Leute eingeladen hat, die der Union und ihm Geld spenden sollte für den nächsten Wahlkampf, und hat also aufgefordert, 9.900 Euro zu spenden, weil das bleibt komplett anonym. Das dazwischen, zwischen 10.000 und 50.000 Euro, das sind Spenden, die müssen später erst in den Rechenschaftsberichten der Parteien auftauchen. Das kann also schon mal 1,5 Jahre später sein, nachdem die Spende geflossen ist. Dabei ist es ja wichtig zu wissen, wie jetzt im Wahlkampf, welche Spenden fließen an welche Parteien. Du hast ja gerade mal die Großspenden aufgelistet. Wie gesagt, alle anderen unter 50.000 können wir nur ahnen. Trotzdem ist natürlich Volt mit 1 Million Euro schon eine Überraschung. FDP und Union kennen wir ja. Aber interessanterweise Volt mit 1 Million schon ein hoher Betrag. Und das macht mich ja schon alleine skeptisch. Aber nochmal, der Hauptskandal ist erstmal diese Intransparenz der Spenden. Und das macht es natürlich so problematisch. Gott sei Dank gibt es dann Organisationen wie Lobby Control und Abgeordnetenwatch, die rechnen das dann immer zusammen, weil man da echt viel rechnen muss und viele unterschiedliche Sachen sich angucken muss, von den Rechenschaftsberichten der Parteien über das, was im Bundestag gemeldet wurde und so weiter. Interessant vielleicht noch, dass dieses Geld, was man spendet, ja von der Steuer absetzbar ist. Übrigens auch von Konzernen, aber auch von Privatpersonen. Wir kennen das, wenn wir gemeinnützigen Vereinen spenden, können wir das auch. Kann man ja sozusagen das geltend machen, wenn man bis zu einem bestimmten Betrag, wenn man die Steuer macht. Bei den gemeinnützigen Vereinen ist es jetzt nun so, dass häufig die Gemeinnützigkeit aberkannt wurde in letzter Zeit, dass gerade Politik versucht, diese Gemeinnützigkeit anzugreifen, damit die keine Spenden mehr absetzen können. Das macht solche Vereine teilweise kaputt. Die Gemeinnützigkeit von Parteien in Frage zu stellen, wäre vielleicht mal der richtige Zweck, erst recht, wenn wir diese ganze Korruption und Korrumpierung der Parteien und der einzelnen Abgeordneten erleben. Interessant ist noch zusätzlich, es also zahlt sich doppelt aus, Lobbygeld, dass wenn man praktisch Spenden abrechnet als Partei, sagen wir 1.000 Euro, also ist jetzt ein niedriger Betrag, aber 1.000 Euro Spende bekommen hat, dann kriegt man vom Staat nochmal 450 Euro dazu. Also für jeden Euro 45 Cent dazu. Das heißt, wir, die Steuergelder zahlen, zahlen dafür, dass Konzerne und einzelne Privatpersonen Geld an Parteien zahlen. Also dann zahle ich noch mit meinem Geld mit. Das geht natürlich schon mal gar nicht. Ja, ein weiterer Fakt, und das zeigt noch mal, wie intransparent das insgesamt ist, aber nicht überall gleich. Deswegen gucken wir mal auf Europa. Und da mal eine bestimmte Frage, ganz spannend, weil selten machen sich dann mal Gruppen auf, ein bisschen Licht in dieses Dickicht mit den Geldern zu bringen. Aber eine Recherchekooperation hat das mal gemacht. Da ist zum Beispiel der Guardian dabei, die englische Zeitung, das Investigativmedium Follow the Money. Und die haben mal von 1919 bis 22 die Transparenz und sich die Regeln angeguckt von Parteispenden in 22 europäischen Ländern und auch die Höhe. Und ja, da gibt es ein ganz spannendes Ergebnis und da frage ich jetzt dich einfach mal, so aus dem hohlen Bauch, was denkst du, wie hoch ist der Anteil der Spenden in 22 Ländern? Und ich sage gleich, da sind jetzt nicht nur Niederlande, Luxemburg und so dabei, sondern auch eben England oder Großbritannien, Frankreich, Spanien und eben auch Deutschland. Also wie hoch ist der Anteil der Spenden insgesamt, die in Deutschland über den Tisch sozusagen geschoben worden sind?
Also wenn du schon so fragst, wahrscheinlich höher als quasi rational sich erklären lassen würde durch sozusagen die Größe unserer Volkswirtschaft. Aber ich würde sagen, vielleicht so 20%.
Ja, also man sollte jetzt erstmal annehmen, klar, Deutschland ist von den 22 Ländern ein großes Land mit einer großen Volkswirtschaft und mit vielen Einwohnern. Aber trotzdem wird man wahrscheinlich so auf 10-15% kommen. Du sagst 20%. Am Ende ist es ungefähr 2/3. Wahnsinnige 2/3 von den untersuchten 937 Millionen, die man da aufgetan hat, flossen 633 Millionen nur in Deutschland. An wiederum sehr wenige Parteien, die sich das aufgeteilt haben. Und da wiederum mit Abstand am meisten an die Union und an die FDP. Das ist schon Wahnsinn. Warum ist das so? Weil, also erstens, natürlich hier eine große Firmen und Unternehmen tätig sind, die also auch viel zu verlieren haben. Also der Lobbyismus hier natürlich sehr stark ist, stärker als in vielen anderen Ländern. Aber auch deshalb, weil es Obergrenzen in vielen Ländern gibt und auch mehr Transparenz gibt. Es gibt nämlich Länder, die haben eine hohe Transparenz bezüglich der Parteispenden, die wir eben nicht haben, wie beschrieben. Und sie haben eine Obergrenze für Spenden. Und das ist schon mal interessant, dass da doch in Europa große Unterschiede gibt, wie man mit Parteispenden umgeht.
So ein Börsenexperte würde jetzt wahrscheinlich sagen, mit den Spenden steigert man den Return of Invest. Also kommt einem ja nicht sehr demokratisch vor.
Nein, und da müssen wir auch dringend was unternehmen. Also die erste Maßnahme wäre ganz klar, es müsste eine klare Transparenz herrschen. Also beispielsweise, es gibt ein Spendenregister, was öffentlich zugänglich ist und nicht dem Bundestagspräsidenten benannt werden muss. Also ich meine, was ist das überhaupt? Was hat der Bundestagspräsident mit Parteispenden zu tun? Ne? Also der hat sowieso was mit dem Bundestag zu tun. Da sind auch Parteien, aber eigentlich sind da Fraktionen vorhanden, aber es gibt ja noch andere Parteien. Also das muss sowieso eine unabhängige Behörde geben. Es muss ein Register eingerichtet werden, was öffentlich zugänglich ist und wo alle Spenden abgebildet werden. Und ich bin klar dafür, dass es eine Obergrenze wie in vielen anderen Ländern gibt, was die Spenden angeht. Nun sagen auch viele, die das hier kritisch sehen, eine Begrenzung bei 50.000 Euro, also da, wo man sagt, die Großspenden anfangen. Ich bin aber schon dafür, dass man die Begrenzung schon bei 10.000 Euro belässt. Also alles unter 10.000 Euro darf nur noch gespendet werden, weil schon da fängt die Beeinflussung an. Und ich weiß, wovon ich spreche. Gerade wenn zum Beispiel eine Partei vor Ort oder selbst eine Landespartei mit 10.000 Euro kann sie schon einiges anfangen. Eine Partei vor Ort in einer Stadt, ja, machen vielleicht 10.000 Euro schon den Unterschied, um bestimmte Wahlkampfdinge machen zu können, um vernünftige Veranstaltungen durchführen zu können. Das alles ist meistens nicht billig und von daher macht dann Geld auch eine Menge Wirkung aus. Und deswegen würde ich die Grenze schon bei 10.000 setzen. Ich würde auch Konzernspenden auf jeden Fall verbieten und auch alle Auslandsspenden. Ich möchte nicht, dass Spender aus dem Ausland, ob jetzt Konzern oder reiche Autokraten oder überhaupt reiche Personen so Einfluss zum Beispiel auf den Wahlkampf oder auf Parteipolitik in unserem Land nehmen können. Diese Spenden würde ich komplett verbieten wollen. Wir brauchen aber mehr noch eine Reform insgesamt der Parteigelder, weil Spenden ist da halt auch nur ein Teil, auch wenn es sicherlich ein sehr wichtiger Teil ist, weil diese Spender Einfluss nehmen. Das will ich nochmal sagen. Sie nehmen Einfluss auf die Politik. Zumindest erwarten sie Aufmerksamkeit davon. Sie erwarten natürlich was. Das würden sie meistens nicht zugeben, aber eigentlich tun sie das. Sie erwarten zumindest Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit ist ein hohes Gut. Und alleine, wenn man das verspricht, wenn man Aufmerksamkeit denen schenkt, die viel spenden, dann ist es eine einseitige Einflussnahme, wo wir eh schon eine große Waffenungleichheit bei allen Lobbyisten haben. Da erkauft man sich also mit Geld Aufmerksamkeit und eigentlich damit auch sogar wahrscheinlich eine Beeinflussung der Politik. Das haben wir an vielen Stellen erlebt. Es gab zum Beispiel diese große Spende von einem Immobilienmakler in Berlin, der also fast 1 Million an die Union gespendet hat. Der hat sich nun verplappert und hat dann erzählt, woran er diese Spende gebunden hat. Damit hat er sich eigentlich strafbar gemacht. Er ist aber natürlich noch nicht verurteilt worden. Damit hat er sich eigentlich strafbar gemacht, weil das darf er nicht. Das hat er dann irgendwann wieder von sich gewiesen, genauso wie die Union. Aber wir wissen natürlich, dass man damit Beeinflussung kauft, erst recht mit diesen hohen Spenden. Von daher muss das auf jeden Fall reformiert werden. Aber wie gesagt, es gibt noch andere Bereiche.
Es gibt ja zum Beispiel auch die Sponsorengelder. Was ist das eigentlich genau?
Ja, das ist ein, das war eine, also weil Spenden, Parteispenden zumindest mal ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit geraten sind, ist man dazu übergegangen, Sponsorengelder gab es auch vorher schon, aber mehr Sponsorengelder auszugeben, weil die noch intransparenter sind. Die kannst du nämlich gar nicht mehr so richtig rausfinden. Da geht es darum, dass Konzerne meistens zum Beispiel Parteitage oder Veranstaltungen von Parteien gesponsert haben. Wenn du heute auf einen Parteitag gehst, nicht auf jeden Parteitag, aber du gehst auf einen Parteitag der Union, du gehst auf einen Parteitag der FDP, der Grünen, der SPD, dann siehst du dort eine große Werbetafel, wer diesen Parteitag alles gesponsert hat. Das Gleiche gab es zum Beispiel, als ich in der Bundestagsfraktion war, und das wird immer noch so sein, wenn die SPD ihr Fraktionsfest einmal im Jahr gemacht hat. Dann hast du eine Sponsorentafel und da steht dann drauf, ist ein bisschen wie bei Formel 1 fast. Also man müsste eigentlich dann, müssten auch alle Redner dann diese Sponsoren vorne auf dem T-Shirt tragen, dann wird das vielleicht ein bisschen deutlicher. Weil eigentlich bezahlt dieser Parteitag, der ja eigentlich so was Grunddemokratisches ist, also wo eigentlich ja die Basis einer Partei, was ja schon längst nicht mehr tut, aber wirklich dann nochmal zu inhaltlichen Diskussionen kommt. Aber im Endeffekt ist auch so ein Parteitag mittlerweile gekauft durch Sponsorengelder. Weil auch diese Sponsoren natürlich dafür eine Gegenleistung kriegen. Die kriegen nämlich einen Stand auf diesem Parteitag. Jetzt laufen Parteitage, wer da noch nicht war, so ab, dass du zwar dieses Plenum hast, also dieser Saal, wo geredet wird und wo eigentlich Entscheidungen auch stattfinden sollen. Die finden auch statt. Aber es gibt da immer Vorräume oder sogar Hallen. Und da sind manchmal mehr Leute als in der eigentlichen Entscheidungshalle. Und in dieser Halle, da stehen die Sponsoren mit ihren Ständen und machen Werbung für ihre Sache. Und meistens kaufen sie damit ein, dass der Parteivorsitzende, der Landesvorsitzende oder die Landesvorsitzende, überhaupt die Parteispitze da natürlich vorbeikommt an dem Stand und mit denen ein Pläuschen hält, wo natürlich Lobbyarbeit gemacht wird. Das heißt, auch damit wird Aufmerksamkeit gekauft und diese Gelder, die müssen zwar auch irgendwie irgendwann im Rechenschaftsbericht benannt werden, aber das ist noch schwieriger, das auseinanderzuhalten. Deswegen bin ich dafür, diese Sponsorengelder komplett zu verbieten. Ein Parteitag, das muss die Partei auch selbst bezahlen. Das geht gar nicht anders. Also die Linke hat ja jetzt zum Beispiel darauf hingewiesen, dass sie dass ihr Parteitag ihre Mitglieder bezahlen und das ist ja auch richtig so.
Ja, und daneben gibt es ja noch mehr Gelder, die Parteien bekommen. Wie sieht das dann aus? Also wie viel kommt da jetzt eigentlich zusammen?
Ja, das ist ganz spannend. Ich habe mir da echt mal Mühe gemacht. Ich habe das für mein Buch also mein neues Buch, was rauskommt, was unter dem Titel Korrumpiert, habe ich mir mal genau angeguckt, Folge der Spur des Geldes, das ist ja mal sehr wichtig bei der ganzen Diskussion um Korruption, um Korrumpiertheit. Und da habe ich mir mal angeguckt, weil das auch alles sehr intransparent ist, was denn so Parteien insgesamt an Gelder bekommen. Okay, jetzt weiß jeder, okay, haben wir gerade gelernt, es gibt Spenden. Aber da wäre ja auch wahrscheinlich jeder so drauf gekommen. Sponsorengelder, das ist schon ein bisschen unbekannter. Aber es gibt natürlich noch viele andere Töpfe und da summiert sich einiges. Und das gibt es nirgendwo, also ich habe es nirgendwo gefunden, aber hier an die kritischen zu Hause vielleicht, wenn ihr irgendwelche Quellen habt, immer her damit. Ich habe es nicht gefunden und habe mich deswegen mal selbst akribisch auf die Suche gemacht und versucht mal alles zusammenzutragen. Ich habe das vom Jahr 2021 gemacht, weil da dann auch schon die ganzen Rechenschaftsberichte und so weiter draußen sind. Hab Gott sei Dank da die Vorarbeit dann auch von Lobby Control zum Beispiel gehabt. 2021 war auch ein Wahljahr. Da habe ich dann rausgefunden, 113 Millionen Parteispenden insgesamt. Also nicht nur die über 50.000, sondern auch die darunter. Von den 113 Millionen, klare Aufteilung, 50 Millionen, also fast die Hälfte an die Union, 20 Millionen an die kleine Partei FDP, die zu der Zeit sogar außerhalb des Bundestages war, 17 Millionen an die SPD, Grüne 14 Millionen, also und der Rest ist vernachlässigbar. Also die einige wenige Parteien, die richtig absahen, aber auch nochmal ein großer Unterschied zwischen Union und allen anderen. Dann in dem gleichen Jahr 15 Millionen Sponsoring. Das ist aber eine sehr ungenaue Zahl und da ist sicherlich viel auch verdeckt geflossen. Ich kenne das ja noch aus meiner Zeit, aber gehen wir mal von diesen 15 Millionen aus. So, jetzt kommt die staatliche Parteienfinanzierung dazu. Die kennen ja eigentlich, oder wissen, natürlich wissen wir alle ungefähr, dass diese Parteien auch ein staatliches Geld kriegen. Das richtet sich nach dem Wahlerfolg, also bei den Wahlen, wo sie antreten. Da geht man ungefähr davon aus, dass es in dem Jahr 2021 200 Millionen Euro waren, die also staatlich gezahlt worden sind, je nach der Stimmabgabe und damit auch der Größe der Parteien. Dann 150 Millionen Mitgliedsbeiträge. Da gehen wahrscheinlich viele davon aus, dass es eigentlich so das Haupt, die Haupteinkunft von Parteien ist, aber das macht also vergleichbarweise sogar dann wenig aus. 150 Millionen die Mitgliedsbeiträge. Dann gibt es fast die Hälfte von der Höhe, 75 Millionen für Sonderausgaben oder Sonderabgaben besser gesagt. Das kennt wahrscheinlich fast niemand. Das sind Abgaben, die vor allen Dingen Mandatsträger bezahlen an ihre eigene Partei. Das sind sogenannte freiwillige Abgaben, die aber nicht so wirklich freiwillig sind. Das heißt, wenn du wirklich Abgeordneter bleiben möchtest, ist klar, dass du also praktisch da nochmal besonders zur Kasse gebeten wirst. Und zwar, also bei mir war das so, schon an die Stadt, also an den Unterbezirk nannte man das bei uns, an meinen Ortsverein, an die Landesgruppe, also Land und an den Bund. Also da kommen 75 Millionen zusammen. Dann an die Bundestagsfraktionen wird ja auch viel Geld bezahlt. Das sind sozusagen die Parteien, die dann im Bundestag vertreten sind. Das machte 2021 121,5 Millionen aus. Jetzt sind wir schon bei 650 bis 700 Millionen zusammengerechnet. Das ist also schon ein ordentlicher Batzen. Und wie gesagt, Profiteure sind wenige Parteien und davon auch noch mal einige besonders. Und dann kommt aber noch die Parteistiftung dazu. Die rechnet man meistens nicht mit. Auch wenn man sich irgendwo Statistiken mal anguckt, Parteienstiftungen sind da meistens nicht aufgelistet. Die machen aber 700 Millionen aus. Also ungefähr die Hälfte des gesamten Aufkommens 2021 sind Parteistiftungen. Und da gibt es ja nur einige wenige. Ich will gar nicht sagen, dass die nicht nützlich sind oder dass da nicht auch eine wichtige Arbeit geleistet wird. Aber auch da eine ziemlich ungleiche Verteilung und wie gesagt ein Riesenbatzen, der meistens nicht benannt wird. Also insgesamt sind wir dann bei deutlich über einer Milliarde, eigentlich schon fast bei 1,5 Milliarden. Auch wenn das jetzt ein Wahljahr war, wo man vielleicht bei den Spenden mehr hatte als sonst. Dazu wollten sich die Parteien, das hatte sich vor allen Dingen die Große Koalition noch so schön ausgedacht, SPD und Union, wollten noch einen Schluck aus der Pulle der staatlichen Parteienfinanzierung. Da hat aber dann das Gericht gesagt, das ist jetzt irgendwie auch genug. Also da gab es dann doch mal eine Grenze. Also das vielleicht mal zu der Auflistung, die echt ziemlich komplex war.
Das war auf jeden Fall ein sehr großes Ungleichgewicht, das ja anscheinend auch vor allem in die Parteien investiert wird, sozusagen per Spende, die aus Konzernsicht oder Reichensicht sich natürlich auch irgendwie lohnt und da dann quasi immer noch mehr obendrauf kommt und die dann natürlich auch durch die Wahlwerbung dann auch bessere Chancen haben. Also wie sollte vielleicht mal eine Reform dieses Systems aussehen?
Ja, das wäre schon eine ziemliche Sisyphus-Arbeit. Also ich würde auf jeden Fall mit den Parteispenden anfangen. Da habe ich ja auch schon gesagt, was damit passieren müsste. Das ist auch der wichtigste Teil, der am beeinflussendsten ist. Aber man muss natürlich auch insgesamt vielleicht mal über eine Reform nicht nur nachdenken, sondern wirklich reden. Das Problem ist immer, dass dann natürlich diejenigen darüber bestimmen, über sich selbst. Also das ist so, als wenn ich bestimmen würde, welche Steuern ich zahlen möchte und welche ich nicht und welche Zuwendung ich vom Staat kriege. Es wäre also, als wenn ich das selbst bestimmen würde. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, außer vielleicht ein Gericht sagt irgendwie, nee, das geht jetzt so nicht. Generell finde ich schon, dass Parteien gut ausgestattet sein müssen. Parteien, wir haben eine Parteiendemokratie, dass sie ihren Job nicht mehr richtig macht. Das habe ich an vielen anderen Stellen deutlich gemacht. Aber grundsätzlich, wenn sie an der Willensbildung nicht nur teilhaben wollen, sondern diese Willensbildung auch bestimmen wollen, dann müssen die natürlich gut ausgestattet werden. Auf der anderen Seite haben wir aber eine Halbierung der Partei, aller Parteimitglieder in Deutschland, egal jetzt bei welcher Partei, alle zusammengenommen, eine Halbierung der Parteimitglieder in den letzten 20, 25 Jahren. Das heißt, immer weniger Menschen engagieren sich in Parteien. Das heißt, die Willensbildung kann so auch gar nicht mehr funktionieren. Das heißt auch, es gibt keine wirkliche Repräsentation unserer Demokratie mehr über die Parteien. Aber das Geld, was sie kriegen, wird immer größer und es gibt eine sehr ungleiche Verteilung, was dann dazu führt, dass die groß sind, ihre Platzhirschposition viel eher bewahren können, weil man natürlich mit Geld viel machen kann. Nicht nur im Wahlkampf, sondern insgesamt. Und neue Parteien, die versuchen, vielleicht mal anders Politik zu machen, kaum eine Chance haben, wenn sie nicht viel Geld haben. Und viel Geld kriegen sie nicht, wenn sie nicht besonders bekannt sind. Also wie sollen die da im demokratischen Wettbewerb mitmachen können? Das ist ein hohes Ungleichgewicht und da muss dringend was passieren. Auch, dass eben nur wenige Parteien sagen, wir nehmen keine Konzernspenden, die Mehrheit aber sagt, wir nehmen die. Auch das ist natürlich ein Ungleichgewicht. Und der Einfluss muss da begrenzt werden. Das ist ziemlich klar. Was man auf jeden Fall machen muss zu den Parteispenden, ist eine klare Auflistung und Transparenz, und zwar in allen Bereichen. Und es muss auch irgendwo deutlich werden, wie viel Geld eine Partei insgesamt in dem Jahr X bekommen hat, und zwar nicht erst 2 Jahre später, finde ich. Dann muss sowas verboten werden, dass also nicht nur Konzerne spenden, dass Sponsoring verboten wird, sondern auch, dass der Staat nicht noch Geld dazu gibt, wenn irgendjemand spendet. Also das geht gar nicht, finde ich. Das muss auf jeden Fall unterbunden werden. Also meine Steuergelder sollen da nicht in irgendwelche Spenden an wen auch immer fließen. Das möchte ich auf keinen Fall. Also das muss verboten werden. Und es muss dann nochmal zu einer besseren Verteilung geführt werden. Ich finde, gerade die Gelder über Mitgliedsbeiträge, die sind wichtig natürlich für Parteien. Dafür sind sie auch selbst verantwortlich. Also da liegt FDP und die Union brauchen das nicht groß, weil, obwohl sie wahrscheinlich die eher reicheren Mitglieder haben, aber die setzen ja eher auf Spenden. Aber so Parteien wie SPD, Linke besonders, die leben sehr stark von diesen Mitgliedsbeiträgen und darum sollte es im Prinzip auch gehen. Und bei den Stiftungsgeldern, da bin ich dafür, dass man das sowieso komplett anders aufteilt. Ich finde, man muss eine Bundesstiftung ins Leben rufen, die auch staatliche Gelder bekommt. Aber da können dann auch reinfließen, also wenn Konzerne denn unbedingt spenden wollen, weil sie sagen, also mir ist Demokratie so wichtig, den meisten glaube ich das ehrlich gesagt einfach nicht. Warum spenden sie dann nicht allen Parteien? Warum spenden sie dann nur bestimmten Parteien? Trotzdem sagen sie immer, Demokratie ist mir so wichtig. Dann können sie einer Bundesstiftung dieses Geld geben. Und dann kann diese Bundesstiftung diese Gelder, da muss natürlich eine Unabhängigkeit gewährleistet sein, verteilen. Und da sollen auch die Parteistiftungen Geld kriegen. Aber warum denn nicht auch gemeinnützige Vereine, die eben nicht so viel Geld haben, die vielleicht mal wirklich einen Sponsor brauchen für eine Veranstaltung oder eben ein bisschen Geld aus einer Stiftung brauchen, damit sie eine Veranstaltung durchführen können. Die, gerade zur Demokratie gibt es ja viel. Oder die Gesellschaftsräte, die gebildet werden, die vor Ort aktiv werden, die könnten davon finanziert werden. Das wäre auf jeden Fall, glaube ich, mal eine Reform, die eine richtige Richtung gäbe. Und das wäre vielleicht mal ein Weihnachtsgeschenk, was wir uns hätten machen sollen. Oder was vielleicht mal auch im Wahlkampf von der Partei vielleicht mal als Versprechen gebracht werden könnte. Aber ich glaube, davon sind wir leider ein bisschen entfernt. Ja, wir haben das Ende dieser Sendung erreicht. Magdalena, ich danke dir sehr herzlich. Hoffe, dir hat's gefallen bei uns im Lobbyland. Und ja, ich wünsche allen schöne Feiertage, aber vor allen Dingen kommt gut und gesund ins neue Jahr. Wir hören uns dann erst am 3. Mittwoch wieder im Januar. Bis dahin macht es gut und liebe Grüße an dieser Stelle.
Ja, von mir auch. Vielen Dank für die Einladung in den Podcast, Marco. Es hat mir super viel Spaß gemacht und ja, euch vielen Dank fürs Zuhören und kommt gesund ins nächste Jahr.